Stell dir bitte einmal folgende Situation vor. An einem schönen Sommerabend, da kommt ein Familienvater nach Hause. Seine Frau lädt ihn ein, das Abendessen diesmal auf der Terrasse einzunehmen. Obwohl es schon ein wenig spät ist, ist der Vater damit einverstanden. Er geht raus und sieht auch, dass die Sonne fast untergegangen ist. Und welch ein schönes Farbenspiel er doch jetzt am Himmel beobachten kann. Und dann sieht er den reichlich gedeckten Tisch. Seine Kinder sitzen um den Tisch herum und blicken ihn mit erwartungsvollen Augen an. Und er merkt so richtig, wie sehr sie sich freuen, dass der Vater endlich zu Hause ist. Nachdem er sie begrüßt hat, da setzt er sich zu ihnen. Und erst jetzt betrachtet er etwas genauer den Tisch. Mitten auf dem Tisch steht ein Windlicht. Etwas möchte er auch dazu beitragen, denkt er sich, und da zündet er die Kerze in diesem Windlicht an. Und wir können uns vorstellen, welch ein wunderschöner Anblick das ist. Sonnenuntergang, die Kerze auf dem Tisch. Schon bevor das Gebet gesprochen wird, da beginnt so eine lebhafte und herzhafte Unterhaltung. Und sie ist sehr angenehm. Und dieser Vater fühlt sich an diesem Abend, besonders im Kreise seiner Familie, sehr, sehr wohl. Mitten auf dem Tisch, so haben wir gerade eben gehört, steht ein Windlicht mit einer Kerze. Was denkt ihr wohl? Was verbreitet eigentlich eine Kerze in diesem Windlicht? Sicherlich ein recht angenehmes Licht, nicht wahr? Und wenn du die Kerze, wenn du die Hand über die Kerze hältst, dann spürst du auch die Wärme. Uns ist aber sicherlich auch bewusst, dass eine Kerze Atmosphäre vermitteln kann. Es ist kein weiter Weg jetzt von uns als Menschen zu dieser Kerze in dem Windlicht jetzt so eine Verbindung zu schaffen, da wir ja alle wissen, dass Christen in der Bibel auch als Lichtspender bezeichnet werden. Aber wir sollten ja nicht nur Lichtspender sein. Von uns sollte auch Atmosphäre, solch ein angenehmes Klima oder so eine angenehme Stimmung ausgehen. Eine Kerze kann schnell ausgeblasen werden, besonders wenn Wind aufkommt. Und schon ist das Licht dahin. Aber wenn wir sie unter einem Glas stellen, in einem Windlicht, wird sie von dem Unwillen der Umwelt verschont bleiben. Und für uns Christen ist die Familie und auch die Versammlung solch eine Schutzvorkehrung wie ein Windlicht, das uns als Lichtspender am Leben erhält. Was würde zum Beispiel passieren, wenn wir jetzt einen Deckel auf das Windlicht legen? Das hätte für die Kerze eine katastrophale Wirkung. Langsam, ganz langsam geht das Licht aus. Und warum? Wir haben der Kerze den Sauerstoff genommen. Aber wir wissen doch, eine Kerze braucht doch Sauerstoffaustausch, um zu leben, um zu leuchten. Was für die Kerze der Sauerstoff ist, ist für uns der Gedankenaustausch. Da, wo es keinen Gedankenaustausch gibt, da stirbt die Familie, da stirbt sogar die Versammlung. Wenn wir jetzt einige Voraussetzungen für den Gedankenaustausch besprechen, dann sind wir schon schnell bei der Bibel und wir merken, wie sich die Versammlung und die Familie sich gegenseitig ergänzt. Eine Grundvoraussetzung dabei ist, dass der Gedankenaustausch mit Gott auf keinen Fall vernachlässigt werden darf. Der erste Text, den wir jetzt als einen Gedanken der Voraussetzung für einen guten Gedankenaustausch besprechen, ist 1. Korinther Kapitel 14. Und wer möchte, es hat sich eingeladen, diesen Text gemeinsam zu lesen. 1. Korinther Kapitel 14. Und da lesen wir den 9. Vers. 1. Korinther 14, Vers 9. Ebenso auch, wenn ihr mit der Zunge keine leicht verständliche Rede hervorbringt, wie wird erkannt werden, was geredet wird? Ihr werdet tatsächlich in die Luft reden. Paulus spricht hier von der Versammlung in Korinth, die dem Zungenreden damals, also in den Muttersprachen der Juden und Proselyten zu reden, zu großem Wert beimaß. Es wäre für sie nur dann von Nutzen, wenn sie in einer ihnen leicht verständlichen Sprache erklärt werden würde. Und das ist die Voraussetzung für den Gedankenaustausch. Obwohl Paulus von der Versammlung spricht, können wir den Grundsatz auf die Familie anwenden. Und sicherlich habt ihr auch bemerkt, worauf es hier ankommt. Paulus spricht von dieser leicht verständlichen Rede, die ganz einfach zum Gedankenaustausch gehört. Aber hier könnte es in der Familie schon zu einem Problem kommen. Wenn wir der Meinung sind, dass wir schon lange, lange Jahre verheiratet sind und der Ehepartner doch eigentlich wissen müsse, was ich denke und fühle, auch wenn ich nur eine Andeutung ausspreche, dann haben wir das Problem. Wir vergessen nämlich den Sauerstoff, den Gedankenaustausch. Vielleicht mag sich der eine oder andere jetzt fragen, was bedeutet es denn überhaupt, Gedankenaustausch zu pflegen? Es bedeutet, sich gegenseitig Gedanken und Informationen mitzuteilen, die man miteinander über seine Gedanken, über die Ideen, die man hat, ja sogar über seine innersten Gefühle spricht. Wenn man die Liebe als das Herz eines glücklichen Familienlebens bezeichnet, dann könnte man vom Gedankenaustausch als von seinem Lebensblut sprechen. Blut, so wissen wir, ist eine Körperflüssigkeit, die zahlreiche Inhaltsstoffe und Eigenschaften aufweist, die auch zur Erhaltung der biologischen Funktion des Menschen lebensnotwendig sind. Und was transportieren die roten Blutkörperchen unter anderem? Sauerstoff. Ohne Sauerstoff ist also Leben für die Menschen nicht möglich. Ohne Sauerstoff verlieren wir nach 15 Sekunden das Bewusstsein und nach 3 Minuten oder mehr kann es sogar zu bleibenden Hirnschäden oder sogar zum Tod kommen. Und deshalb wiederholt der Satz: Ohne Gedankenaustausch stirbt die Familie. Wenn aber das Herz, die Gefühle und auch die Wünsche und das liebevolle Interesse aneinander eine Rolle spielen und dabei auch Jehova mit einbeziehen, da bleibt die Familie am Leben und hat Bestand. Und nun überlegen wir bitte einmal, woran wird denn überhaupt ein Mensch erkannt, mit dem man gern Gedankenaustausch pflegt? Einmal angenommen, würdest du gern mit jemandem Gedanken austauschen, von dem du das Gefühl hast, der hört ja überhaupt gar nicht zu? Du denkst dabei, sicherlich überlegt er jetzt, was er jetzt wieder auf meine Argumentation antworten kann. Oder macht es uns Freude, mit jemandem Gedanken auszutauschen, von dem wir wissen, dass morgen schon mindestens 10 andere Personen darüber sprechen? Denke einmal über deine Antworten nach und berücksichtige auch dabei, wie dein Ehepartner und wie auch deine Kinder das berühren könnte. Besonders unsere Kinder, die schon das Teenageralter erreicht haben, sie möchten als Person verstanden und auch respektiert werden. Und deshalb ist der Gedankenaustausch mit unseren Kindern so wichtig wie das tägliche Brot, das uns am Leben erhält. Trotz aller anderen Verpflichtungen oder irgendwelcher Schwierigkeiten sollte es für uns vorrangig sein, mit unseren Kindern Zeit zu verbringen. Wir können es uns einfach nicht leisten, unsere Kinder zu vernachlässigen. Kinder sind ein kostbares Geschenk von Jehova Gott. Für sie ist es äußerst wichtig, das Gefühl zu haben, gebraucht und auch geschätzt zu werden. Wenn Eltern ihrer Aufgabe gut nachkommen wollen, müssen sie lernen, ihren Kindern aufmerksam zuzuhören. Kinder, das wissen wir doch von uns damals, als wir so jung gewesen waren, Kinder brauchen doch persönliche Aufmerksamkeit. Und jetzt ein Beispiel. Du kommst abends von deiner Arbeit mal wieder nach Hause. Müde und abgespannt setzt du dich in deinen Sessel und freust dich, endlich deine Ruhe zu haben. Es dauert nicht lange. Und deine Kinder, entweder dein Sohn oder auch deine Tochter, sie stehen in der Tür und sie wollen dir etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Kannst du dir das vorstellen? So müde und abgespannt, wie du bist, dich schon geistig jetzt vorbereitet hast, endlich auszuruhen und jetzt musst du noch ein Gespräch eventuell führen? Pflegst du jetzt Gedankenaustausch mit deinem Kind? Oder verschiebst du es auch später und vergisst es dann vielleicht, das Gespräch dann auch nachzuholen? Wenn Eltern nicht vorsichtig sind, kann zwischen ihnen und ihrem Kind eine Mauer entstehen, ohne dass sie es merken. Und wenn die Mauer einmal entstanden ist, so wissen wir, findet das Gespräch nicht mehr so statt. Und Kinder gehen dann oft woanders hin und holen sich da Rat. Und wenn sie dann vielleicht so 13, 14, 15 Jahre alt geworden sind und die denken, sie müssten doch jetzt einmal kommen, auch wenn Probleme vorhanden sind, und sie kommen auf einmal nicht, dann denke doch an diese Mauer, die auch du mit aufgerichtet hast, weil du keine Zeit für deine Kinder hattest. Denke genau nach, wie dein Kind darauf reagieren könnte. Der Grundstock für einen guten Gedankenaustausch oder aber schlechten Gedankenaustausch wird schon in frühester Kindheit gelegt. Entweder dadurch, dass es zu Gesprächen ermuntert wird, oder dadurch, dass sie unterdrückt werden. Haben wir nicht ein sehr schönes Beispiel in der Bibel, wenn man an den jungen Timotheus denkt? Eunike und Luis, die Mutter und die Großmutter des Timotheus, nahmen sich die Zeit für Gedankenaustausch. Und dieser Gedankenaustausch hat sein kleines Herz berührt und es formte auch sein Leben, dass er zu einem ergebenen Diener Gottes heranwuchs. Ist uns noch in Erinnerung, was die beiden taten, die Mutter und die Großmutter, und wie sie auch dabei vorgegangen sind? In 2. Timotheus 1, Vers 5 lesen wir, was Paulus zu Timotheus über seine Mutter und Großmutter sagte und letzten Endes über ihn selbst. 2. Timotheus 1, Vers 5. Da lesen wir. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben, der in dir ist und der zuerst in deiner Großmutter Luis und deiner Mutter Eunike wohnte, der aber, wie ich die Zuversicht habe, auch in dir ist. Was denkt ihr, was müsste man aus diesem Vers ganz besonders hervorheben? Richtig, es ist der ungeheuchelte Glauben. Und wie kam dieser ungeheuchelte Glauben zustande? Im 3. Kapitel, in Vers 15, wird von Timotheus gesagt, dass er schon von frühester Kindheit an die Heiligen Schriften gekannt hatte. Luis und Eunike halfen Timotheus somit, über Gottes geschriebenes Wort nachzudenken und seinen Glauben darauf zu stützen. Daher gründete sich sein Glaube nicht lediglich auf die Ansichten seiner Angehörigen, sondern auf die göttliche Weisheit des Wortes Gottes. Timotheus nahm die christliche Wahrheit nicht nur deshalb an, weil seine Mutter und seine Großmutter Anbeter Jehovas waren, wie das oft bei uns heute der Fall ist, sondern er überzeugte sich selbst, dass das, was sie ihm gelehrt hatten, wirklich die Wahrheit war. Zweifellos zog Timotheus auch in Betracht, was für Menschen seine Mutter und seine Großmutter waren. Wahrhaft geistig gesinnte Frauen. Sie hätten ihn weder übervorteilt, noch aus selbstsüchtigen Gründen die Wahrheit verdreht. Außerdem waren sie keine Heuchler. Und daher brauchte Timotheus die Dinge, die er lernte, nicht in Frage zu stellen. Und ganz bestimmt hat sich seine treue Mutter von ganzem Herzen über sein Leben als aktiver Christ gefreut. Kennen wir das Lob, das der Apostel Paulus über Timotheus ausgesprochen hat? Wie er mit Hochachtung von Timotheus als einen fähigen und treuen Diener Gottes sprach? In Philipper Kapitel 2, Vers 20 lesen wir diese anerkennenden Worte des Apostels Paulus. Philipper Kapitel 2, Vers 20. Denn ich habe sonst niemand, der die gleiche Einstellung hat wie er und sich mit echter Sorge um die euch betreffenden Dinge kümmern wird. Ist das nicht ein wunderbares Lob? Paulus hätte niemand, der die gleiche Einstellung hätte wie Timotheus. Aber welche Lehre könnten wir als Eltern daraus ziehen? Was müssen wir sogar daraus lernen? Verbringt Zeit mit den Kindern. Bemüht euch, ihr Herz zu erreichen durch Gedankenaustausch die notwendige Unterweisung aus Gottes Wort zu erteilen. Und darin hat die Mutter und die Großmutter des Timotheus uns heute ein gutes Beispiel gegeben. Aufmerksames Zuhören, verbunden mit taktvollen Fragen, wird dazu beitragen, dass das Kind aus sich herausgeht und leichter über das sprechen kann, was es erfreut oder aber auch, was es bedrückt. Um Rat geben zu können, da musst du die Situation verstehen. Und das ist manchmal sehr schwierig. Du musst auch daran denken, dass die Jahre unter 20 turbulent sind. Jugendliche sind Stimmungsschwankungen unterworfen und denken wir doch einmal zurück, als wir auch in diesem Alter waren, wie unsere Kinder. Und ich denke, manchmal kann man sogar aufgrund dessen, was wir so erlebt haben, an Erfahrung, was wir da so erhalten haben, schon aufgrund dessen unseren Kindern Rat geben. Und es stimmt natürlich auch, dass es Jugendlichen schwerfallen mag, mit ihren Eltern zu sprechen. Schwerer sogar noch als zu der Zeit, da sie noch jung waren. Und dennoch gilt Folgendes zu bedenken. In Sprüche Kapitel 11, Vers 14 wird gesagt, Sprüche 11, Vers 14. Wenn keine geschickte Lenkung da ist, kommt das Volk zu Fall. Aber Rettung gibt es bei der Menge der Ratgeber. Diese Worte gelten für alle, ob jung oder alt, gleichermaßen. Jugendliche, die das verstehen und auch einsehen, dass sie immer noch eine geschickte Lenkung brauchen, zumal sie vor schwierigeren Fragen stehen als je zuvor. Aber bitte achte einmal darauf, wie eine Mutter bei ihrem 18-jährigen Sohn vorgegangen ist. Und wir wissen, hier in Deutschland ist man mit 18 Jahren schon volljährig. Und diese Mutter hat einem 18-jährigen Sohn noch Rat erteilt. Sie sagte, mein Sohn begann Gespräche häufig zu einer anscheinend ungünstigen Zeit und sagte immer nur ein oder zwei Sätze, die zum Beispiel einen Vorfall in der Schule betrafen. Nun lag es an mir, auf taktvolle Weise das herauszuschöpfen, was in seinem Herzen war, indem ich Fragen stellte wie, was ist denn dann geschehen? Oder, und was hast du dabei empfunden? Oder, was hast du dann getan oder auch gesagt? Und genau darauf hat er gewartet und nun enthüllte er sein Problem. Aber das erforderte eine Menge Zeit. Hast du bemerkt, was diese Mutter hier beachtet hat? Sie hatte aufmerksam zugehört, nachdem sie Fragen gestellt hatte. Und das, obwohl der Zeitpunkt für sie äußerst ungelegen war. Das fördert den Gedankenaustausch von Herz zu Herz. Und das ist ja auch der Schlüssel zum Erfolg, weil Eltern aufmerksam, freundlich und auch verständnisvoll sind, dass sie ihre Kinder gut kennen und auf sie eingehen. Und gut zu kennen ist nicht nur zu beobachten, was sie tun, sondern auch zu hören. Also Gedankenaustausch pflegen. Und es gehört also viel dazu, den Gedankenaustausch in der Familie herzustellen und auch aufrechtzuerhalten. Ja, ein ungehinderter Gedankenaustausch ist die Lebensader einer festgefügten Familie. Alle müssen dazu beitragen, auch die Kinder. Und deshalb möchte ich auch gern ein Wort an euch, liebe Jugendliche, und ich bin auch sehr zufrieden und sehr froh, dass auch Kinder in dieser Versammlung sind, sonst hätte man vielleicht diesen Vortrag ein klein wenig umstellen müssen, aber so kann man direkt wirklich einmal zu euch sprechen. Ihr wisst ja bestimmt auch sehr wohl, dass der Apostel Paulus euch in Epheser 6, Vers 2 und 3 einen guten Rat empfiehlt. Den Vers 1, den kennt man ganz genau, nicht? Aber wir wollen gern einmal zur Erinnerung diesen Text lesen. Epheser Kapitel 6, Vers 2 und 3. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit einer Verheißung ist, damit es dir gut geht und du lange Zeit auf der Erde bleibst. Ein wunderbarer Rat, wenn man darüber nachdenkt. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Denke doch einmal über diese Worte noch einmal nach. Was bedeutet es denn überhaupt, Vater und Mutter zu ehren? Es bedeutet, sie hochzuschätzen, ihnen Achtung zu erweisen. Es bedeutet also, ihnen Hochschätzung zu zeigen und das ist ein wenig schwer, und auch zu gehorchen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie du deinem Vater und deiner Mutter zeigen kannst, sie zu ehren? Vor allem durch den Ton, wie du mit ihnen redest. Und das kann für den Gedankenaustausch sehr förderlich sein. Stell dir vor, wenn du immer freundlich und auch mit der gebührenden Achtung mit deinen Eltern sprichst, niemals barsch oder so herausfordernd, wie das manche Jugendliche so machen, oder so auch ungeduldig, ein gelangweiltes Gesicht vielleicht noch aufziehen. Welche Atmosphäre in eurer Familiengemeinschaft dann herrscht? Weißt du, es ist auch angebracht, deine Eltern mit Vater und Mutter anzusprechen oder auch mit in der Umgangssprache üblichen Bezeichnung wie Vati und Mutti, sofern das mit der gebührenden Achtung und auch Liebe geschieht. Nimm dir kein Beispiel von anderen Jugendlichen, die diese Pflicht ganz und gar nicht erfüllen und von ihren Eltern als von ihren Alten sprechen und hinter ihren Rücken abfällige Bemerkungen machen oder sogar in respektloser Weise von ihnen reden. Du möchtest deine Eltern ehren und ihnen gehorchen, weil Jehova, dein Schöpfer, dir das gebietet. Du weißt, seine Gebote sind sowohl gerecht als auch weise. Das allein ist schon genügend Grund, ja sogar der zwingendste Grund, warum du deinen Eltern gehorchen solltest. Und auf einen weiteren Grund möchte ich dich aufmerksam machen. Was wäre denn überhaupt geschehen, wenn deine Eltern sich überhaupt nicht um dich gekümmert hätten? Hättest du dich vielleicht von selbst großziehen können? Ist es daher nicht recht und billig, dass du deine Wertschätzung für all das zeigst, was deine Eltern für dich getan haben, indem du ihnen gehorchst? Was im Übrigen nicht im Widerspruch zu dem höchsten Gesetz, dem Gesetz Gottes und Christi steht. Dadurch trägst du zur Harmonie und auch zur Ordnung in der Familie als auch in der Gesellschaft im Allgemeinen bei. Kinder, die nicht lernen, ihre Eltern zu ehren, werden wahrscheinlich auch keinen Respekt für irgendwelcher oder irgendeiner anderen Autorität haben. Ihr Ungehorsam macht sie für die Gesellschaft ungeeignet, denn sie missachten die Rechte anderer. Und wie könnten Kinder, die ihren fürsorglichen, liebevollen Eltern nicht gehorchen, Jehova Gott, dem unsichtbaren himmlischen Vater, gehorsam sein? Bedenke aber noch etwas. Du solltest deine Eltern auch ehren und ihnen gehorchen, weil du ihnen das schuldest. Und jetzt magst du denken, ich schulde meinen Eltern etwas? Sie sind doch für meine Geburt verantwortlich gewesen, doch nicht ich. Was soll denn das überhaupt sein? Wisst ihr, sie haben dir das Leben geschenkt. Wären sie nicht gottesfürchtige Personen gewesen, hätten sie vielleicht durch einen Eingriff dafür gesorgt, dass du das Licht der Welt niemals erblickt hättest. Oder sie hätten dich vielleicht in ein Findelhaus gebracht. Man sagt auch Waisenhaus vielleicht dazu. Oder in einer Babyklappe vielleicht gesteckt. Aber so haben sie dich großgezogen, haben dich ernährt und gekleidet und dir eine Ausbildung zukommen lassen, soweit das heute möglich ist. Solltest du ihnen nicht dankbar für all das sein, was sie an dir getan haben? Bist du dankbar dafür, dann wirst du auch diese Dankbarkeit bekunden, indem du sie ehrst und ihnen gehorchst. Vergiss auch nicht, dass du als Jugendlicher noch nicht die nötige Reife besitzt. Dir fehlt es an Wissen und an Erfahrung. Und das kann man ja wirklich aus eigener Erfahrung sagen, als wir damals, wir waren ja alle mal 18 oder 19, da hat man sich bestimmt schon so richtig weise gefühlt. Und wenn man mal so einen Rat von den Eltern oder anderen auch bekommen hatten, man war gehorsam, man hat diesen Rat abgewegt und dann letzten Endes, man musste ihn ja auch anwenden, man hat doch die Erfahrung nicht gehabt. Aber was ging denn manchmal so im Herzen so vor, wenn du diesen Rat erhalten hast? Kann man ja selbst mal darüber nachdenken, was man dabei so empfunden hat. Und dann musst du noch daran denken, dass du so erfüllt bist von so einem heftigen Verlangen, so einem triebhaften inneren Drang, den haben wir alle gehabt. Du magst in gewissen Fragen eine ganz bestimmte Meinung haben, aber du erkennst nicht alles, was damit zusammenhängt. Was könntest du aber jetzt tun? Gedankenaustausch mit deinen Eltern pflegen. Natürlich sind deine Eltern nicht vollkommen, aber sie verfügen über ein größeres Wissen und sie haben mehr Erfahrung als du. Und deshalb kannst du die größere Wertschätzung zum Ausdruck bringen, dass du die größere Weisheit deiner Eltern wirklich schätzt. Aber was denkst du? Sollte man die Eltern nur so lange ehren, wie man selbst ein Kind ist und herangewachsen ist? Eine biblische Begebenheit, über die in Matthäus 15 berichtet wird, zeigt, dass man Eltern so lange Ehre erweisen sollte, wie sie leben. Matthäus Kapitel 15. Und lesen die Verse 4 bis 6. Matthäus 15, Vers 4 bis 6. Zum Beispiel sprach Gott: Ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter beschimpft, soll im Tod enden. Ihr aber sagt: Wer irgend zu seinem Vater oder seiner Mutter spricht, was immer ich habe, wodurch ich dir nützen könnte, ist eine gottgewidmete Gabe, der braucht seinen Vater gar nicht zu ehren. Und so habt ihr das Wort Gottes um eurer Überlieferung willen ungültig gemacht. Wer stellte denn die unter den Pharisäern übliche Ansicht bloß? Das war niemand anderes als unser großer Lehrer Jesus Christus, der hier eindeutig klar machte, in Verbindung mit der gottgewidmeten Gabe, Eltern so lange Ehre zu erweisen, wie sie leben. Schenke deinen Eltern dein Herz und pflege auch die wunderbare Gabe Jehovas, Gedankenaustausch zu pflegen, die das Herz bewegt. Es kommt die Zeit, dass auch deine Eltern, wenn wir in diesem System natürlich noch weiterleben, dann auch betagt werden. Vergiss dann bitte nicht, dass es ein christliches Erfordernis ist, dass du dich um deine betagten Eltern kümmerst, mit ihnen redest, mit ihnen Gedanken austauscht, ja, sie zu ehren. Es außer Acht zu lassen würde bedeuten, deinen christlichen Glauben zu verwerfen. Einer Person, die die Bedürfnisse anderer ignoriert, besonders die Bedürfnisse ihrer Angehörigen, ermangelt es an Liebe. Wenn deine Liebe zu deinen Eltern, die du siehst und die für dich gesorgt haben, so manches Mal Tag und Nacht an deinem Bett standen, als du mal schwer krank warst, ja, wenn deine Liebe mangelhaft ist, so kannst du auch Gott nicht lieben. Achte einmal auf die Worte des Apostels Johannes, der unter Inspiration schrieb, 1. Johannes 4, Vers 20, und wir wissen, Inspiration bedeutet auch Gott gehaucht. Also sind die Worte die Gedanken Jehovas. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20. Wenn jemand erklärt, ich liebe Gott und doch seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Ein Bruder ist doch eine Person, die dir sehr nahe steht. Aber Eltern sind es noch mehr. Deine Eltern lieben dich von ganzem Herzen. Und diese Liebe bewog deine Eltern, etwas zu tun, wofür sie niemand hätte bezahlen können. Sie gaben dir von ihrer Zeit, ihren Mitteln, ihrer Kraft und manchmal opferten sie sogar ihre Gesundheit, weil sie dir helfen wollten, ein verantwortungsbewusster Mensch zu werden. Steht es den Eltern somit nicht zu, von ihren Kindern da irgendwie entschädigt zu werden, auch wenn sie alt geworden sind? Es kommt die Zeit, und wir wissen schneller als man denkt, dass die Kinder erwachsen sind und dann auch das Elternhaus verlassen. Und für die Eltern ist das sicherlich ein ganz neuer und ungewohnter Lebensabschnitt. In den vergangenen Jahren war ihr Leben mit den Pflichten ausgefüllt, die sie als Eltern hatten. Aber nun ist es im Haus leerer und auch stiller geworden. Und so manches Mal schaut die Mutter abends auf die Uhr und denkt, jetzt wird es aber Zeit, dass meine Jungs und meine Mädchen nach Hause kommen müssen. Aber in dem Moment, wo sie eben noch daran dachte, da schüttelt sie den Kopf und denkt, ach ja, sie kommen ja nicht mehr. Schade. Ihr lieben Eltern, könnte es sein, dass jetzt vielleicht gewisse Umstände eintreten, die das enge Verhältnis zwischen Vater als Ehemann und Mutter als Ehefrau gefährden könnte? Ihr wisst doch genauso gut wie ich, wenn man älter wird, da setzen doch im Laufe der Jahre körperliche Veränderungen ein. Das Haar ergraut und es lichtet sich. Es treten Schmerzen und auch Beschwerden auf, die man eigentlich vorher noch nie bemerkt hat. Und die Haut ist ja dann auch nicht mehr so wie früher. Es soll ja Personen geben, die dann in dieser Situation das Gefühl bekommen, noch beweisen zu müssen, dass sie noch attraktiv sind. Und welchen Maßstab benutzen sie? Das andere Geschlecht. Wir kennen ja den Ausdruck wie Affären oder ein neues Leben mit einem anderen Partner, mit einem Lebenspartner zu beginnen. Und einige von diesen Personen kennen sehr genau, was Jesus Christus warnend darüber sagte. Matthäus Kapitel 19, Vers 9. Matthäus Kapitel 19, Vers 9. Ich sage euch, dass wer immer sich von seiner Frau scheiden lässt, ausgenommen aufgrund von Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Diese Menschen wissen zwar, was Gottes Wort über solch ein Verhalten sagt, doch reden sie sich ein, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit schon Verständnis für mein Verhalten haben wird. Ist dem aber so? Um nicht in einer solch unsittlichen Denkweise zu verfallen, sollten wir einmal betrachten, was Jehova Gott durch seine Propheten Maleachi zum Volk Israel damals sagte, indem wir Maleachi 2, Vers 13 bis 16 jetzt lesen. Maleachi 2, Vers 13 bis 16. Und dies ist das Zweite, das ihr tut, wodurch der Altar Jehovas mit Tränen bedeckt wird, mit Weinen und mit Seufzen, sodass es kein Hinwenden mehr gibt zur Opfergabe, noch Wohlgefallen an Entgegennehmen von irgendetwas aus eurer Hand. Und ihr habt gesagt, weswegen? Deswegen, weil Jehova selbst Zeugnis abgelegt hat zwischen dir und der Ehefrau deiner Jugend, an der du selbst treulos gehandelt hast, obwohl sie deine Mitgenossen und die Frau deines Bundes ist. Und da war einer, der es nicht tat, da er hatte, was von dem Geist übrig blieb. Und was suchte jener? Den Samen Gottes. Und ihr sollt euch hinsichtlich eures Geistes hüten, und an der Ehefrau deiner Jugend möge niemand treulos handeln. Denn er hat Ehescheidung gehasst, hat Jehova, der Gott Israels, gesprochen. Und den, der sein Gewand mit Gewalttat überdeckt hat, hat Jehova, der Heerscharen, gesagt. Und ihr sollt euch hinsichtlich eures Geistes hüten, und ihr sollt nicht treulos handeln. Haben wir bemerkt, wie Jehova über diese Angelegenheit denkt? Er hat Ehescheidung gehasst und tut es noch heute. Er ekelt sich sogar davor. Denn das bedeutet ja auch unter anderem das Wort hassen. Jehova verurteilt die Missachtung des Ehebundes. Und wir können uns vorstellen, dass unser Verhältnis zu ihm und unser Gedankenaustausch schwer geschädigt wird, wenn wir das missachten. Stellen wir uns doch nur vor, wie viele Segnungen es mit sich bringt, wenn man in Treue zusammenbleibt. Du wirst mit deinem Ehepartner noch vertrauter werden. Nun habt ihr mehr Zeit für Gespräche und auch für euer Gedankenaustausch. Lasst nicht zu, dass dieser zwischen euch abreißt. Haben wir nicht viel zu erzählen, wenn wir über unseren Glauben an Jehova Gott nachdenken? Was könntet ihr alles miteinander erzählen, wenn ihr über diese Vorsätze Jehovas sprechen würdet? Wie er das Lösegeld zum Beispiel beschafft hat, welche Empfindung Jehova dabei hatte. Stellt euch nur einmal vor, wie das Leben auf einer paradiesischen Erde sein wird. Ein Leben voller Frieden und ohne Krankheit und ohne Tod. Denke auch daran, wie ihr zwei die Verbindung zu Jehova Gott aufrecht erhalten könnt. Wie ihr gemeinsam Gottes Wort studiert und gemeinsam darüber nachsinnen könnt. Ihr habt jetzt sogar noch mehr Zeit, unseren Gottesdienst gemeinsam auszuüben. Denkt nur daran, welche angenehme Tätigkeit es ist, unseren Mitmenschen zu helfen, Gott kennenzulernen und sie über die Botschaft der Hoffnung auch zu belehren und dann geistige Kinder hervorzubringen. Wiederum eine Familie. Und wie angenehm ist es dann, wenn wir mit unserem Ehepartner dann Gedanken austauschen. Sei also fest entschlossen, die für den Gedankenaustausch nötige Geschicklichkeit zu entwickeln, um eine enge seelische Bindung zwischen deinem Ehepartner und auch deinen Kindern aufrechtzuerhalten. Lass dich durch nichts daran hindern, genügend Zeit einzuräumen, deine Familie durch Weisheit, Unterscheidungsvermögen und auch durch Erkenntnis zu stärken. Bete für deine Kinder und bete mit ihnen. Bete für deinen Ehepartner und betet gemeinsam zu diesem großartigen Schöpfer, Jehova Gott. Denke nur einen Augenblick an die Freude, auch an die Kraft, die Zuversicht, an diese innere Ruhe, die du dann hast, weil du weißt, wie du durch das Gebet mit unserem himmlischen Vater Jehova in Verbindung treten kannst. Durch das Gebet kannst du Gott preisen, du kannst ihn ehren. Du kannst seine Stellung, die er als höchster Souverän innehat, anerkennen und auch zum Ausdruck bringen, dass du dich seinem Willen unterwirfst. Du kannst zeigen, dass du ihn als den anerkennst, der für deine geistigen und körperlichen Bedürfnisse sorgt, indem du ihm für diese Vorkehrung dankst. Im Gebet kannst du ihn wegen seiner großartigen Schöpfungswerke preisen. Vielleicht erinnerst du dich an Jesaja 40, Vers 12, haben wir damals in dem Buch, in dem Versammlungsbuchstudium betrachtet, in dem Jesaja-Buch. Da wurde einmal eine Frage gestellt: Wer hat die Wasser in seiner bloßen, hohlen Hand gemessen und sogar die Himmel mit seiner bloßen Spanne ausgemessen? Kannst du dir das vorstellen, die Wasser in seiner hohlen Hand, wenn die Maße der Ozeane circa 1,35 Trillionen Tonnen umfassen? Zu diesem großartigen Schöpfer, der alles erschaffen hat, darfst du im Gebet reden, mit ihm sprechen und sogar deine innersten Gedanken offenbaren. Erhalte diese Verbindung aufrecht. Sie verdient es, einen sehr bedeutenden Platz in deinem Leben einzunehmen. König David, ein Vorfahr Jesu Christi, zeigte, dass er wirklich die Wichtigkeit des Gebetes erkannte. Und dieser David gab ein sehr schönes Beispiel, indem er es dazu gebrauchte, seinen Schöpfer anzubeten. Im Gebet erkannte er die Größe und die höchste Gewalt Jehovas. Und er brachte Dankbarkeit und Lobpreis zum Ausdruck. Nachdem David seinen Sohn Salomo den Bauplan für den Tempel gegeben hatte, da betete er Folgendes, wie es in 1. Chroniker 29, Vers 10 bis 13 aufgezeichnet ist. 1. Chroniker 29, Vers 10 bis 13. Demzufolge segnete David Jehova vor den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach: Gesegnet seist du, o Jehova, o Gott Israels, unseres Vaters, von unabsehbarer Zeit, ja bis auf unabsehbare Zeit. Dein, o Jehova, ist die Größe und die Macht und die Schönheit und die Hoheit und die Würde. Denn alles in den Himmeln und auf der Erde ist dein. Dein ist das Königreich, o Jehova, der du dich auch als Haupt über alles erhebst. Der Reichtum und die Herrlichkeit sind deinetwegen, und du beherrschst alles. Und in deiner Hand sind Kraft und Macht. Und in deiner Hand steht es, groß zu machen und allen Stärke zu geben. Und nun, o unser Gott, wir danken dir und preisen deinen herrlichen Namen. Sind das nicht wunderbare Äußerung des Lobpreises und der tiefen Dankbarkeit, die David hatte? Wenn wir uns des Gebetes bedienen, um Gott in der Anbetung Dank und Lobpreis darzubringen, wie David es tat, dann nimmt das Gebet für uns eine größere Bedeutung an. Natürlich wissen wir, dass wir nicht buchstäblich die Stimme Jehovas hören werden. Doch antwortet Jehova uns durch sein Wort, durch die Wirksamkeit seines Heiligen Geistes, seine wirksame Kraft. Wenn wir zum Beispiel um Anleitung bitten, weil wir irgendein Problem haben, kann Jehova Gott uns Schriftstellen oder göttliche Grundsätze in den Sinn rufen, die mit diesem Sachverhalt zusammenhängen. Jehova gibt uns manchmal die Kraft, die über das Normale hinausgeht, damit wir diese Situation ertragen können. Im Gebet zu verharren, zeugt von der Tiefe unserer Ergebenheit. Gedankenaustausch also in der Familie und mit Gott führt zu Glück und trägt uns Gottes Gunst ein. Ein Familienvater muss für diese Zeit zum Austauschen von Gedanken sorgen, indem er auf erbauliche Gespräche achtet, zum Beispiel bei einem gemeinsamen Essen oder beim Familienstudium. Und eine gute Gelegenheit dazu bietet sich auch bei der Entspannung, wenn man Ausflüge unternimmt, vielleicht ein Zoobesuch oder ein Waldspaziergang oder beim Picknick draußen oder aber auch nach dem Besuch der Zusammenkünfte oder nach dem gemeinsamen Predigtdienst. Gedankenaustausch ist das Rezept für gute Beziehungen zu anderen, zu den Eltern, zu den Kindern, zu den Ehepartnern und zu Jehova Gott. Erinnern wir uns noch, was eine Kerze in diesem Windlicht verbreitet? Atmosphäre, ein angenehmes Klima. Die Kerze braucht Sauerstoff, um dieses Klima verbreiten zu können. Die Familie braucht den Gedankenaustausch, um als Familie intakt zu bleiben. Die Grundvoraussetzung dazu ist der Gedankenaustausch mit Gott, der einen sehr bedeutenden Platz in unserem Leben einnehmen muss. Und wenn wir das beachten, dann denke ich, führen wir bestimmt ein glückliches Leben. Vielen Dank.